ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Gast heute war einer der ersten Casting-Stars, kreischende Fans, hohe Quoten in Deutschland, als die Castingshows an die Decke schossen, ist glücklich verheiratet, Vater von 2 Kindern, hat ein strahlendes Lächeln, ruht, glaube ich, in sich und ist ein richtiger Quereinsteiger als Moderator und Entertainer. Lieber Giovanni Zarella, lebst du gerade deinen Traum?
Das wurde ich schon 2001 bei Popstars gefragt von Detlef's Host. Gio, sag mal, lebst du deinen Traum ein, lieber? Also ich bin gerade sehr glücklich, das auf jeden Fall, weil sich das Familienglück, die Liebe getroffen hat mit dem Glück, was man so macht, wenn man montags vor die Haustür geht. Und das ist da so, so, wenn man sich wirklich so komplett fühlt, ja.
Leicht unterkriegen lässt sich mein Gast, glaube ich, nicht. So viel steht fest. Er hat lange an seiner musikalischen Karriere gearbeitet. Es gab hohe Phasen, dann gab es auch sehr, sehr tiefe Phasen, Durchhaltephasen nenne ich die mal. Und wenn man lange dafür schuftet, um erfolgreich zu sein, braucht man auch einen langen Atem. Und am Ende ist man dann das erfolgreiche Stehaufmännchen und alle sagen, ja, war ja klar, dass der mal durchstartet, der Giovanni Zarella. Wenn man einen Vertrag beim ZDF dann doch endlich unterschreibt, nach so vielen Jahren wieder an die Spitze sich zurückkämpfen, was sehen wir dann nicht? Wir sehen ja den Erfolg.
Was man nicht sieht, ist die erste Show, die dann stattfindet. Man kommt in diesen großen Saal, da ist eine 60-Meter-Bühne, auf der dein Name steht. Und der erste Gedanke, den du hast, ist eigentlich nicht...
Carmen Nebel stand da.
Giovanni Zarella stand da. Und der erste Gedanke, den du hast, ist eigentlich nicht, so am Samstag zeige ich es allen. Der erste Gedanke ist leider, weil du eben so lange durchhalten musstest und auch ein bisschen auf die Mütze bekommen hast, der erste Gedanke ist, am Samstag werden die alle sehen, dass du es eigentlich nicht kannst. Das ist tatsächlich der erste Gedanke gewesen. Den habe ich mittlerweile also verworfen, aber der hat mich die ersten Monate schon begleitet, als es dann jetzt auf die ganz große Samstagabend.
Aber was ist das eigentlich? Wovor hat man denn dann Angst, womit verglichen zu werden? Mit dem, der ja lange nach einem Banderfolg mit Broses geguckt hat und gesagt hat, ich will da wieder hin, ich will wieder Musik machen zu einem der größten Musikshows im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mit wem vergleicht man sich? Mit der Vorgängerin oder mit dem eigenen Anspruch? Was ist das?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus eigener Anspruch und also ich habe eine andere Historie gehabt. Ich kam aus einer Band, die sehr erfolgreich war. Auch da war es schon so, weil wir eine Castingband waren, das lief auch nicht nur einfach so nur durch mit großem Applaus, sondern auch, ja, ihr seid ja keine echte Band.
So ihr seid die Retortenbabys, so, ja, genau, die zusammengewürfelt wurden.
So ist es. Beim Radio haben wir wenig Platz gefunden.
Und das war aber so. Ich gespielt, wenn ich damals im Radio gemacht hätte.
Ich weiß. Du hast uns auch damals in deine Sendung eingeladen. Wir waren bei dir zu Gast im TV. Und genau, daher kommt das erstmal. Das heißt, du hast eigentlich als Solokünstler, als Artist alleine, als Sänger, alleine Musiker hast du noch gar nicht bewiesen, dass du es kannst. Und du hast auch noch nicht so richtig die Chance bis dahin bekommen. Das heißt, du weißt nicht, ob du es wirklich verdient hast. Du weißt nicht, ob es die Leute überhaupt wirklich wollen. Und irgendwie auch nicht so richtig, ob du es kannst, wenn es drauf ankommt in dem Moment, weil es bis dahin noch nicht machen musstest.
Und du stehst natürlich auch alleine da. Die Last ist auf deinen Schultern, auf deiner Verantwortung. Du hast gerade gesagt, großes Namenslogo. Ja, genau. Der Abendshow, das heißt auch ein Quotendruck natürlich. Genau. Vorher warst du in der Band. Aber jetzt mal ehrlich, da wird es ja auch irgendwie Vorgespräche oder ein Casting gegeben haben. Die haben doch mal gesagt, sing mal was, Giovanni.
Ja, natürlich.
Du hast ja so viele Soli in dieser Show.
Ja, die haben das, also mein Unterhaltungschef, der Oliver Heidemann, der am Ende ja gemeinsam mit seinem Team entschieden hat, dass ich das machen soll beim ZDF, der hatte natürlich sich lange mit mir befasst, auch sicherlich mit anderen Kollegen und Kolleginnen.
Der hatte bestimmt auch schlaflose Nächte.
An dem Samstagabend hatte der bestimmt schweißnasse
was
Hände.
Was haben wir hier eigentlich entschieden?
Nein, er hat mir tatsächlich gesagt, also nochmal kurz Flashback da in 2021, hat er gesagt, also bei der Generalprobe am Tag davor hat er auch gedacht, Mensch, ich glaube, so eine große Show hat er noch gar nicht moderiert bis heute. Also das ist ja ein Tag davor eingefallen. Nein, aber Spaß beiseite. Du hast natürlich dieses, ich hatte Erfolgserlebnisse, in 3 Jahren davor, weil ich dann endlich 2019, also 2005 war es mit Broses vorbei, 2019 hatte ich dann mein erstes sehr, sehr erfolgreiches Album, La Vita e Bella, mit großen deutschen Hits auf Italienisch.
Ganz und bis dieses Album rauskam und dir ein bisschen auch Sicherheit ja, und innere ja. Ruhe gab, musstest du immer so Car-Crash-Rennen bei Stefan Raab mitfahren.
Autoball und Stock-Car und VOG-WM und all diese Dinge musste
you
ich
machen. Name it!
Ja, ja,
gut,
ja,
Miete
du hast dich,
muss bezahlt werden.
Du hast dich über Wasser gehalten. Auch, also nicht nur, wie du sagst, eben wirtschaftlich, sondern auch medial nicht verschwinden, nicht aus dem Game sein. Also nicht zu weit wegtreiben vom Mutterschiff, sage ich mal.
Ja, aber dein Mutterschiff ist Musik.
Ja, genau, genau. Und ich wollte aber, also deswegen auch so bei so Sachen wie, ich habe dann zum Beispiel bei Sport 1 habe ich bei so einer Fußballgeschichte mitgemacht, beim Fußballtalk. Und weil das auch eine Leidenschaft ist. Mhm. Also einerseits gab es sicherlich Menschen, die dachten, ach guck mal, der Zarella macht ja irgendwie da Fußball, wie schön für ihn. Der findet ja noch statt und ist ja noch präsent. Für mich aber war es, jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, hoffentlich denken die Leute jetzt nicht, der ist mit der Musik fertig und denkt jetzt nur noch an Fußball.
Also dein Herz war Musiker, nicht Stocker, Wok,
nein, nichts davon.
Zu werden.
Ich habe die anderen Sachen alle geliebt, das hat auch Spaß gemacht, aber es war immer dieses, ich will es aber als Musiker machen. Also ich bin im Herzen Musiker, das war ich schon in der Pizzeria, meine Eltern habe ich schon Musik gemacht, also es war immer so mein Background.
Ja. Also hast du jetzt einen 3-Jahres-Vertrag, gratuliere, beim ZDF
Danke.
Unterschrieben. Ich hatte auch mal einen Handschlag beim ZDF, aber keinen Vertrag. Also da ist es irgendwie doof gelaufen. Und dein neues Album ist raus.
Ja.
Und geht das eine noch ohne das andere oder hängt das automatisch zusammen?
Es geht auf jeden Fall auch das eine ohne das andere. Ich möchte auch, auch wenn das beim ZDF, ich sag mal, das ist für mich so eine Erfüllung vieler Träume gewesen, da zu stehen, Gastgeber sein, dann auch selbst Songs singen, dann kommt ein Michael Bublé, du singst mit ihm Home im Duett mit einem deiner größten Idole. Ja, es war wirklich krass, weil in dieser tiefen oder in dieser dunkleren Zeit, in die schwereren Zeit, da bin ich bei kleinen Events aufgetreten und habe auch Coversongs gesungen, unter anderem Home von Michael Bublé. Und dann singst du es 7, 8 Jahre danach mit ihm auf der Bühne, auf deiner Bühne
im
ZDF.
Kann man das noch jemand erzählen oder passiert es nur ganz leise, so ganz kleines Klopfen im Herzen, was dann so langsam hochgeht, zu so einem fetten Lächeln wird? Das kannst du mit deiner Frau sicherlich teilen, dass du das ja im Grunde dazwischen so viel auch schuften
ja,
liegt.
Ja, sie
so
wusste es. Meine Frau wusste das ja. Meine Frau hat ja mich durch eine Zeit begleitet, in der ich mich ja selbst nicht so mochte, weil man ja dann auch in so einen, man projiziert dann alles, man wird auch so ein bisschen, man ist nur in seiner eigenen Bubble und ist dann nur im Selbstmitleid.
Ja, sagst
und,
du, ich unleidlich.
Ja, man ist unleidlich, ja, und man ist dann nicht der Mann, der Mensch, der man sein will. Ich war das für viele Jahre nicht und dass sie mich da, natürlich nicht nur lows, ne? Also natürlich hatte ich auch heiß, also vom aber du warst halt nicht immer der Mensch, der Mann, der du sein wolltest für deine Partnerin. Und dass sie da mit mir durchgegangen ist, sie weiß, was mir dann danach das bedeutet hat, als es wieder funktioniert hat, ne? Und,
also
und sie war mir die beste.
Nicht vergessen, ne?
Nein, im Leben nicht.
Du scheinst jemand zu sein, der Generationen verbindet. Das sind ja nicht nur die dich aus den Broses-Zeiten kennen.
Nein. Genau, das ist das Schöne. Also egal, ob auf der Bühne oder im Publikum, im Saal oder auch zu Hause, wir haben wirklich das Glück, dass wir ein sehr, sehr breites Publikum haben und dass eben dann ganze Familien kommen. Also wirklich über 3 Generationen, die dann gemeinsam die Show ansehen, zu Hause oder auch im Saal eben. Und das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir...
Überrascht dich das oder hörst du auch die gleiche Musik mit deinen Söhnen? Wir sind ja auch eine Familienshow hier am Sonntagmorgen. Mm. Familie ist zusammen. Was glaubst du, warum funktioniert das?
Auch wegen dem Gefühl. Ich glaube, es ist das Gefühl, was man als Gastgeber rausgibt. Es ist Wärme, es ist Liebe, es ist nicht zynisch, es ist ehrlich gemeint, einfach zu versuchen, ein guter Gastgeber zu sein und die Menschen für 3 Stunden aus dem Alltag zu reißen, aus dem Stress, aus den Dingen, die da draußen so passieren, die ja nicht nur positiv sind, und für 3 Stunden den Menschen eine gute Zeit zu schenken. So ähnlich ehrlich gesagt, wie letztendlich bei Papa und Mama in der Zollerstube in Hechingen, als ich da gejobbt habe und du versucht hast, halt dann die Menschen, die da reingekommen sind, die ja auch mit verschiedenen Stimmungen kamen. Der eine hat irgendwie eine beschissene Woche gehabt und ist genervt, will einfach nur eine Pizza essen und ein Glas Wein, und die anderen feiern Geburtstag und dann ist ein älteres Paar da, das sich nicht so viel zu sagen hat.
Unterschiedliche Stimmung.
Genau das. Verschiedene Kulturen, verschiedene Altersstrukturen, verschiedene Stimmungen, und die aber alle trotzdem das Ziel, die alle glücklicher wieder rauszuschicken, als sie reingekommen sind.
Finde ich gut, die Samstagabendshow wie so eine Pizzeria zu sehen, also unterschiedliche Bedürfnisse. Oder nee, das Bedürfnis ist ja doch zu sagen, okay, du kannst jetzt loslassen, ja. Ich bin da, ich kümmere mich und du hast einfach eine gute Zeit. Das war ja noch anders, als du das Publikum in den Clubs, als du eben noch unbekannt warst, als man noch gewartet hat, wird eine Plattenfirma auf mich aufmerksam, kriege ich einen Vertrag, kann ich davon leben? Ja, ist ja was anderes, als wenn man es jetzt beim Papa in der Pizzeria dann macht. Ja. Das Publikum da zu überzeugen. Offensichtlich hast du so Wadenbeißer-Qualitäten, dass du Leute davon überzeugen kannst, dass du was willst.
Ich wusste auch direkt, über wen du gesprochen hast. Lustigerweise, das war der DJ Achim im Live in Hechingen und es gab den DJ Serkan in Balingen. So, und die beiden waren
Grüße gehen raus an die beiden.
Grüße an Serkan und Achim, Grüße an die Familie und viel Gesundheit und Glück. Und, aber tatsächlich, bei denen war das immer so, da habe ich mich immer hingestellt an die Seite des DJ-Pools, da habe ich schon so meine CDs dabei gehabt, auf den Instrumentals waren und habe denen gesagt, hey, wenn ich einen Song singen dürfte mit deinem Mikrofon auf das Instrumental.
Aber dafür musste er sein Mikro rausrücken.
Ich weiß, und das ist so schwer, beim Achim vor allem, hat der ewig gebraucht. Und dann hat er immer gesagt, ja, du darfst gleich kommen in der nächsten Pause. Mhm. Irgendwann war es 3:30, da waren vielleicht noch 70 Leute im Club oder 50.
Betrunken
und da durfte
und die
ich aber.
Leftovers, die keiner abbekommen hat und dann.
So, aber die fanden alles gut, weil die so betrunken waren und dann haben die mich irgendwann rangelassen und tatsächlich war diese Mischung aus diesen Auftritten und die Sachen, die ich mir damals als Teenager selbst besorgt habe bei Talentwettbewerben, bei DJ Achim und bei Hochzeiten, Geburtstagen, bei Stadtfesten. Diese Mischung plus das, was du in der Pizzeria gelernt hast, war so die Basis, das Fundament für auch mein Bestehen damals beim Casting. Also auch, was ich da geschafft habe, die Hürden, was du da geschafft hast, was du mitgebracht hast an Spontanität. Vieles ist in der Zeit passiert. Also,
klar, wenn du auf dem Stadtfest bist, dann feiern die, dann redet der große Tisch da links, dann kreischen die. Das musst
so
du
schwer.
Ja alles ignorieren. Das ist wirklich Rasenfressen, sagt man, glaube ich.
Ist schwerer als heute.
Ist schwerer als heute. Wenn wir gleich nochmal schauen auf Broses, zweite Castingband in unserem Land, mega erfolgreich. Erste Single, I Believe, mehr als 1,8, ich glaube 2 Millionen Mal verkauft.
Ja.
Welche Momente von Broses hallen bis heute nach? Ist das so wie mit Achim und Serkan, dass es noch in dir schwingt? Das sind ja so Schichten, die man übereinander legt. Und alles macht dich dann heute aus mit all diesen Schichten. Was bleibt? Bleiben Freundschaften? Bleibt Team Spirit oder bleibt auch Konkurrenz? Was bleibt?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist mir ein Bild direkt eingefallen. Was bleibt, ist, dass du merkst, dass du zwar älter wirst, aber dein Charakter derselbe bleibt. Denn wenn ich 2021 dachte, diese Sendung ist zu groß für mich, dachte ich damals immer während dem Casting schon, heute Abend sage ich denen, dass ich freiwillig aussteige, damit die mich nicht rauswerfen. Also das heißt, dieser Zweifel, den man immer hat, etwas vielleicht nicht ganz zu schaffen, dieser Selbstzweifel, tatsächlich hatte ich das auch schon da, dass ich dachte so, ich kann es eigentlich gar nicht in die Band schaffen, weil da sind andere, die sind besser. Das war ja 20 Jahre davor.
Warst du ja drin, das heißt, dann konntest du,
als ich dann in die Band kam, dann konnte ich es total genießen, weil für mich ein Traum in Erfüllung gegangen ist.
Wolltest du dann kündigen?
Ich wollte nie kündigen, um Gottes Willen.
Du hast gesagt, ich will vorher schon sagen, ich will nicht...
Ich dachte während des Castings immer, wenn ich sage, dass ich freiwillig gehe, dann können die mich nicht rauswerfen. Weil ich dachte, es reicht am Ende nicht ganz bis zum... Ja, ich dachte es immer, ich habe meine Mama immer gesagt, ich habe sie angerufen und sagt sie, und? Sag ich, ich bin weiter, aber ich glaube, morgen sage ich denen, dass ich gehe. Dann sagt sie, warum?
Ja, warum
bist du denn...
Mama, aber ich sag auch, warum?
Aber du bist doch, wie viel sind noch übrig? Ja, noch 10. Und wie viel kommen in die Band? Ich so, keine Ahnung, 4, 5, ich weiß es nicht. Nein, aber warum willst du denn gehen? Dann, das war so ein bisschen, ja, die Angst zu versagen, was auch immer, ne? Aber dieses Angst, dass der Traum vorbei ist, wie auch immer.
Angst muss dann ja riesig groß gewesen sein, als Broses dann tatsächlich zu Ende war. Gab es ja Jahre, wo es keine Musik gab, wo es auch mäßigen Erfolg gab Musik. Also da muss die Angst ja wie so ein großes Schattenmonster ganz groß geworden
sein. Da bin ich, hat die gesagt. Du hast so lange Angst gehabt davor, da bin ich endlich. Ja, und das war tatsächlich so. Und was von der Zeit von Broses geblieben ist, ist natürlich, dass ich wusste, okay, das war jetzt für mich ein Fundament, ein Podest, mit dem alles begonnen hat. Da sind natürlich Freundschaften geblieben, auf jeden Fall, weil man eben mit diesen 5 Menschen einfach unglaublich viel erlebt hat. Da ist geblieben, unvergessliche Momente. Also Michael Jackson war mein Hero zu der Zeit. Mhm. Der hat 2002 den Bambi für sein Lebenswerk bekommen, wir damals für die beste Band. Das heißt, wir standen dann mit ihm,
mit den
Laudatoren, mit den Gewinnern auf der Bühne.
Und war das in Leipzig, wo der oben auf diesem Baukran so hochgefahren ist?
Nein, das war tatsächlich bei der Bambi-Verleihung 2002 in Berlin. Das war damals noch im Estrell, in diesem Riesenhotel. Und das mit dem Baukran, das war davor noch in Leipzig.
Genau. Hattest du Blickkontakt mit Michael Jackson?
Ich habe ihn, ehrlich gesagt, ich habe ihn begrüßt. Per Handschlag. Das war echt krass, weil er stand oben, also Boris Becker hat ihm den Preis...
Den begrüßt man nur mit einem Moonwalk.
Ich habe einen anderen Walk gemacht, den erzähle ich dir jetzt. Nena, die Sängerin, ist auch auf die Bühne gelaufen. Es hieß dann am Ende, Barbara Schöneberger hat es moderiert und sagte klar. Sie, alle Gewinner, wer sonst? Alle Gewinner und Gewinnerinnen, Laudatoren, kommt auf die Bühne. Damals schon. Und dann sagt sie, alle kommen auf die Bühne jetzt. Und dann sage ich,
und jeder wollte neben
ich so, Michael hä? Jackson. Da steht Michael Jackson, wie, wir dürfen auf die Bühne? Und ich bin an allen vorbeigeflitzt und Nena war etwas vor mir. An dieser Stelle entschuldige ich mich. Dann habe ich sie etwas überholt, zur Seite geschoben, in der Kurve noch überholt und bin als Erster bei Michael gewesen. Ich habe gesagt, Mr. Jackson, it's such a pleasure to meet you. Und habe ihm die Hand und er hat gesagt, oh, thank you, you did great. Und weil wir waren kurz vor
ich
ihm dran.
Ich bin stolz auf dich.
Und das war so krass, ihn zu sehen. Und da gibt es Videos online auf YouTube noch, wenn man sieht, wie ich ihn da mustere die ganze Zeit. Ich stehe da neben ihm und schaue ihn
du
von
oben. Du hast dich also festgeglotzt.
Ich habe mich festgeglotzt, so ist es. Ich habe ihn von oben bis unten gemustert die ganze Zeit. Alle kamen auf die Bühne, Hailey Berry, Angela Merkel war damals da, aber noch nicht als Kanzlerin. Und also es war wirklich ein toller Auflauf an Menschen, aber ich war wirklich nur, ich hing an ihm, weil ich das nicht glauben konnte. Also diese Momente bleiben schon auch eine erste
das
große...
Das heißt, du hast die gleiche Luft geatmet und das ist also in deinem Körper ist auch ein bisschen Michael Jackson. Aber kannst du auch, wenn man an Bands denkt und an Casting-Bands, ja. Also jetzt nicht nur an Oasis, ja, zwei Brüder, ja. Die sich total gezofft haben, die jetzt dieses Jahr wieder auf Tour gehen, hast du auch gelernt, über Broses zum Beispiel mit Trennungen umzugehen? Ist ja auch ein Abschied, ein recht früher ja auch gewesen.
Ja, klar, wir waren 4 Jahre zusammen, also das war ein Abschied, den konnte man so auch nicht kommen sehen. Also es war so irgendwann bleibt dann der Erfolg aus. Es ist wie wenn in der Liebe die großen Erlebnisse ausbleiben und man denkt sich, dafür bin ich zu
Alltag,
jung.
Ich bin genau, alt.
Ja. Ja, Alltag, genau. Aber das ist das, ja, es bleibt, also wenn so viele Misserfolge aufeinander kommen und wenn man so reinstartet, ich muss auch sagen, zu unserer Verteidigung von uns Sechsen damals, wenn man so reinstartet wie mit dieser Band und man direkt von 0 auf 100 und direkt knapp 2 Millionen Platten verkauft innerhalb von 2 Wochen und man direkt in die großen Arenen geht, Lanxess Arena, Schleierhalle, Olympiahalle, wenn es so losgeht, es geht nur danach in eine Richtung. Es kann nur weniger werden. Und weniger heißt nicht, dass es schlecht ist, aber weniger ist natürlich, wenn du vor 16.000 auftrittst an einem Abend und 3 Jahre danach vor 1.500 fühlt sich das an wie eine Niederlage. Und wir konnten damit nicht umgehen wie... ja, wir hätten einfach vielleicht ein längeres Durchhaltevermögen gebraucht.
Und ihr habt eigentlich alle Vorstufen, die du dann danach ja eigentlich erst durchgearbeitet hast. Stadtfest, DJ anquatschen und so weiter. Das habt ihr einfach übersprungen. Und ich glaube, das ist nie gut, zu schnell zu wachsen. Und ja, Niederlagen, sagt man ja immer so, lehren einen auch was.
Ja.
Dass man eben auch weiß, Erfolg ist vielleicht nicht sicher. Der bleibt nicht immer. Genau. Das ist temporär. Das darf man natürlich nicht vergessen. Wenn mein heutiger Gast schon da ist, die Sprache, das Essen, Urlaubserinnerung, seine Musik, Eis, für viele Deutsche ist Italien nach wie vor ein Sehnsuchtsort, ein Seelentröster, ein Genuss. Ich weiß noch damals, dass in der Klasse die ersten Mitschüler dann nach Italien gefahren sind. Ich komme ja aus Bremen, ich musste immer an diese kalte, graue Nordsee, es war ganz schrecklich. Aber du bist unser Gast bei SR1 und HR3 heute im Sonntagstalk, lieber Giovanni. Aufgewachsen in Schwaben mit zwei Elternteilen, die neu angekommen sind in diesem Land. Gastarbeiter, du hast einen migrantischen Hintergrund. Wenn die Eltern so in deiner Kindheit von diesem Ankommen erzählt haben, oder haben sie überhaupt davon erzählt?
Total.
Wenn ja, was?
Ich muss sagen, als ich diese Fragen gestellt habe, habe ich mit allen möglichen Antworten gerechnet. Also von, schwierig. Und ich muss sagen, das Einzige, was immer kommt, vor allem auch, wenn meine Mutter davon erzählt, ist immer dieses, dass sie mit offenen Armen empfangen wurden. Dass der Chef ihres Papas bei denen sonntags saß zum Essen, weil er sehen wollte, was esst ihr in Italien? Was gibt's da zu essen? Und dann hat die Nonna, also meine Großmutter hat dann damals eine Lasagne gemacht und so einen italienischen typischen Eintopf aus Italien. Und es war sehr freundschaftlich. Also man hat sich gefreut auf die Menschen, die gekommen sind, die unterstützt haben, ne, die auch...
Aber diese Erfahrung, dass jemand neugierig ist, dass jemand wissen will, ist ja schon eine Ausnahme. Also das haben ja nicht alle Nachbarn, nicht alle Chefs dann tatsächlich gemacht. Also das war ein warmer Empfang.
Meine Eltern haben einen warmen Empfang genossen. Es war sicherlich auch viel, klar, die haben sehr viel gearbeitet. Meine Eltern haben, was die gemacht haben, das ist das Meisterwerk, was meine Eltern gemacht haben. Ihr Land zu verlassen, in ein Land zu gehen, wo du nicht ein Wort verstehst und nicht ein Wort sprichst. bei Null anzufangen, alle Ketten da irgendwie abzureißen und zu sagen, pass auf, jetzt, wir bleiben jetzt hier und wir bauen uns hier eine Zukunft gemeinsam auf, das ist das Meisterwerk. Sich dann aus dem Nichts zusammen mit der ganzen Familie eine Pizzeria zu finanzieren und die dann das dann durchzuhalten, auch schlechte Tage, schwere Tage, Durststrecken. Uns Kindern nie das Gefühl gegeben zu haben, dass irgendwas fehlt. Nie. Wir hatten nie das Gefühl, nicht auch nur einen Tag, dass es knapp ist. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt meine Mutter...
Und die beiden waren ein gutes Paar. Die waren auch zusammen bis heute. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil du vorhin auch gesagt hast, auch deine Frau war ja für dich da in der schwierigen Zeit. Dass man weiß, die haben es auch als Paar geschafft.
Genau.
Wenn dazwischen nämlich ein Keil geworden wäre, wenn sie sagt, nee, wieso machen wir jetzt hier ein italienisches Restaurant, dann muss ich auch am Wochenende arbeiten, dann wäre das ja auch nicht aufgegangen. Aber was macht denn diese Nähe zwischen diesen beiden Ländern aus? Weil wenn du jemanden fragst nach Italien, hat jeder sofort so ein fettes Grinsen im Gesicht. Mhm. Ist das umgekehrt auch so, wenn Italiener an Deutschland denken?
Ja, es ist eine ganz große Wertschätzung, es ist ein Wissen, eine Loyalität, eine Verbindlichkeit, eines Vertrauens, einer Zusammengehörigkeit. Also wir waren ja die Ersten, die hier in den 60er Jahren rübergekommen sind nach Deutschland. Und da ist diese Liebe entstanden zwischen Italien und Deutschland. Und dann dieses, okay, wir gehen jetzt auch darüber nach Italien und gucken uns das an. Und dann gab es ein Hin und Her und man hat seinen Lieblingspasta mitgenommen. Man hat seinen Lieblingsitaliener hier. Man hat sein Lieblingslied in der Trattoria.
Ich glaube, dass die Musik ein ganz starkes verbindendes Element war.
Die Musik hat sehr viel ausgemacht. Vor allem, da bin ich überzeugt, in den 80ern. Was darüber gekommen ist, war eine Welle an Liebe. Celentano, Toto Cotugno, Albano und Romina, Ricchi e Poveri, Pupo, Umberto Tozzi, Raff. Da kam eine Welle an Musik herüber, die in den 80ern nach ganz Europa ist übergeschwappt, diese Italo-Pop-Welle.
Die war so weich, wie man Deutschland eigentlich gar nicht gekannt hat, muss man ja auch sagen. Das hat mich immer sehr gewundert.
Genau sowas wie Sempre, Sempre, Sarà perché ti amo, Mamma Maria, diese ganzen Lieder, Senza una donna, Più bella cosa von Eros. Und da hat der Deutsche das zugelassen, dieses, okay, ich muss sagen, das gefällt mir. Ne? Dieses, dann sitze ich da beim Italiener, dann trinke mal ein Glas Wein.
Mit meinen weißen Socken und meiner Adilette und toll.
Und esse meine Pizza. Und dazu gibt es eben die soften Sounds, wo viel über Amore, Emotionen, Passione geredet wird. Das gefällt einfach. Das
mir
ist,
wird auch schon ganz warm. Ich brauche sofort ein Spaghetti-Eis. Und wenn man den Spieß ein bisschen umdreht, wie Italiener auf Deutschland blicken, hast du auch gesagt. Aber wie schauen denn deine Eltern heute auf Italien? Die sind jetzt auch etwas älter, die haben viele Jahrzehnte hier gearbeitet, die haben hier ihre Familie großgezogen. Wie ist der Blick deiner Eltern heute auf Italien, das Land, was sie ja verlassen haben?
Ja, immer mit Nostalgie natürlich verbunden. Mhm. Immer mit Nostalgie verbunden, mit einer gewissen Sehnsucht. Wir haben ja auch es einmal versucht, wieder zurück nach Italien zu gehen. Ich war 14 oder 15.
Sowieso eine schwierige Zeit, Pubertät.
Boah, so schwer. Du hast ja auch hier schon Wurzeln geschlagen, hast deine Freunde, dein Umfeld, dein Fußballverein, egal was. Und plötzlich sollst du deine Zelte abbauen. Also mein Vater wollte wieder nach Italien gehen und wir haben aber alle sehr schnell und sehr früh festgestellt, dass wir dort nicht mehr richtig zu Hause sind, dass wir hier unsere Heimat gefunden haben. Und wir sind dann nach nicht mal einem Jahr wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und es war wirklich ein Aufatmen, als wir wieder hier waren, weil so viele Dinge funktionieren dort nicht. Italien ist ein wundervolles Land. Es hat unglaubliches Essen, tolle Kultur, tolles Essen, Architektur. Also die Mode, das Dolce Far Niente, die Dolce Vita, alles, das stimmt alles. Aber es ist auch ein Land mit sehr, sehr vielen Problemen. Und dort zu leben ist wirklich ein...
Auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit.
So, genau das.
All diese Themen, die man natürlich nicht sieht, wenn man dann nur am Strand liegt. Aber was Italiener, glaube ich, weniger haben, also in der Politik sind ja die Diskussionen auch immer sehr, sehr lebendig und dann wird die Regierung mal abgewählt und dann kommt schnell eine neue und so. Aber dieses Grundmeckern, was ja so ein bisschen zu unserer Mentalität gehört, ja, das geht nicht und Bundeswehr haben wir auch niemanden und verteidigen können wir uns nicht und die Schulen sind kaputt. Also, dass man zu dem Nieselregen immer noch denkt, Leute, strahlt doch auch mal ein bisschen raus, weil wir haben eben auch vieles, was funktioniert. Das fehlt uns, glaube ich, manchmal. Ne?
Ja, das ist ein bisschen die Leichtigkeit. Also was wir an Leichtigkeit, was vielleicht der Deutsche dem Italiener neidet, ist die Leichtigkeit. Mhm. Und was der Italiener dem Deutschen neidet, ist die Beständigkeit, ne? dieses Verbindliche. Mhm. Das ist, und beides miteinander ist schwer zu verbinden. Und wir machen
gibt jetzt Mats Hummels einfach den allen mit, wenn er da, wo spielt er beim ASV?
Bei Roma, der Roma spielt er.
Das ist ja auch dein Verein.
Das ist mein Verein.
Aber irgendwie sind wenig italienische Fußballer in der Bundesliga, glaube ich.
Ja, das war tatsächlich, Aber wir hatten an sich immer wenige Italiener in der Bundesliga. Es gab so mal den Riccitelli beim Bayern und den Luca Toni und den Zaccardo und Barzagli bei Wolfsburg.
Trapattoni als Trainer.
Trapattoni als Trainer. Mhm. Ancelotti kurz bei den Bayern auch. Aber es war immer... Also,
bei den Spielern wenig.
Ja, sehr wenig, sehr wenig. Also vielleicht zwei Hände voll, wenn überhaupt. Also es gibt immer noch welche jetzt hier, aber die sind tatsächlich dann auch in Deutschland geboren. Wir haben Vincenzo Grifo bei den Freiburgern zum Beispiel. Ne? Grüße gehen raus. Aber tatsächlich ist es andersrum. Eher so gewesen. Vor allem in den 90ern, frühen 2000ern, war Italien ja die Serie A, die angesagteste Liga der Welt. Und da sind sie alle rübergegangen. Die Bremers, die Klinsmanns, die Möllers und die sind dann, also die Matthäus, also
wo
alle
gehen die heute
großen.
Hin, dann,
eher in die Premier League. England, England ist so das Mutterland des Fußballs jetzt wieder, also auch jetzt wirklich von der Attraktivität. Die arbeiten mit anderen Fernsehgeldern, die haben andere Kapazitäten, andere Möglichkeiten. Und da, aber trotzdem ist Italien schon noch Nostalgie. Also es ist trotzdem schon noch, hat einen unglaublichen Charme. Ich bin ja mit Mats auch im Austausch regelmäßig und der liebt es auch in Rom zu sein. Der sagt auch, das ist so irre hier und diese Fankultur, die Fußballkultur der Fans ist schon sehr ausgeprägt.
Jetzt hast du so viele Songs eben auch nochmal genannt und auch Spieler natürlich, die dann nach Italien gegangen sind. Gibt es denn auch Songs, die praktisch von Deutschland den Weg in die italienischen Charts geschafft haben? Ich glaube, da ist nicht einer. Ich
so
habe versucht, irgendwas zu recherchieren. Auch Philipp aus der Redaktion hat mir geholfen, aber ich glaube, da ist nichts, oder?
Also andersrum ist es ganz viel. Also man muss ja sagen, Ti Amo von Umberto Tozzi wurde ja das Ti Amo von Howard Carpendale.
Ja.
Santa Maria wurde dann ein großer Hit für Roland Kaiser. Also viel andersrum, Bernhard Brink hat viele Songs auf Italienisch, auf Deutsch adaptiert. Auch Roland noch zwei, drei andere. Andersrum war es tatsächlich, selten. Was ein großer Hit war in Italien, war dieses, aber da fällt mir der Künstler nicht mehr ein, es war dieses 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigade. Das war so ein 90er-Dance, Euro-Dance-Ding aus Deutschland.
Ich habe die 90er aus meinem Hirn mittlerweile komplett gelöscht.
Ich fand das eine gute Zeit.
Ja, gut, aber das klingt ja sehr hart. Das hat ja eben nicht dieses Weiche, was die italienischen Songs haben. Wenn du jetzt auf dein Album schaust, Universo, was würdest du uns sagen, was erwartet uns?
Universo ist... Also ich habe dieses Album auch Universo genannt, weil es ein bisschen mein Universum spiegeln soll und auch ein bisschen das Universum, die Welt der Menschen spiegeln soll. Es sind Songs dabei, die in die Beine gehen und andere, die ins Herz gehen. Das sind die zwei Dinge, wo ein Song ausschlagen muss. Entweder hier.
Gut, als Fußballtalent brauchst du natürlich auch die Beine. Das hat beides mit dir zu tun. Ein Herz hast du auch.
Entweder muss man dazu tanzen können oder was dazu fühlen. Und das ist ein Album, das sehr, sehr viel, es sind viele Songs drauf, die autobiografisch sind. Mhm. Also ich habe einen Song meinem Papa gewidmet, der heißt Italiano Vero, der genau davon spricht, diesen Weg auf sich zu nehmen, also das Land zu verlassen, um woanders sein Glück zu finden, was er getan hat.
Hoffnung und Aufbruch und im Ende auch ja ein großes Wagnis. Du weißt ja nie, wie diese Reise dann auch ausgeht. Das heißt, es sind auch eigene Songs. Es ist kein Album mit gecoverten Songs.
Nein. Es sind alles tatsächlich Songs, die ich selbst geschrieben habe, zusammen mit wirklich tollen Produzenten und einem lieben Freund von mir, der auch Songwriter ist, Stefano Maggio. Wir haben auch viel in Rom geschrieben. Wir haben viel auch hier in Deutschland geschrieben und es sind Songs, die, einen Song habe ich meinem Papa gewidmet, den anderen meiner Frau, der heißt Finalmente, das heißt endlich auf Italienisch, wenn man endlich den Menschen findet, gefunden hat, der mit dem man alt werden möchte.
Oh, Grüße gehen raus an meinen
Grüße
Schatz.
Grüße gehen raus. Gianna.
Das Leben ist wie ein Fluss, sagen manche Menschen. Das Leben ist eine Achterbahn, sagt mein Gast im Sonntagstalk. Giovanni Zarella hat alles mitgemacht, eine Ausbildung durchgezogen, hat ihm keinen Spaß gemacht, willkommen im Club, bei mir war es Hotelausbildung. Die Band Broses, große Hallen gefüllt, aber auch irgendwann dann gemerkt, läuft nicht mehr so ganz, erfolglos Demobänder verschickt und schließlich die Fernsehbühne gerockt. Das machst du ja immer noch, schon seit 2021. Aufgeben, hast du vorhin schon erwähnt, dagegen bist du so ein bisschen allergisch, oder?
Ja.
Woher kommt deine Lust zu sagen, das Ziel ist da, ich halte das fest? Irgendwann müsste man ja vielleicht auch erkennen, klappt nicht.
Das ist ja das Schwerste daran. Also es gibt ja kein Handbuch, das sagt, wenn du jetzt 15 Jahre lang weiter an deinem Ziel, an deinen Traum glaubst, baust und beständig und beharrlich bleibst, dann wird es in Erfüllung gehen. Es gibt ja nicht dieses Handbuch. Also ich vergleiche es immer mit dem Bild eines Diamanten, eines Goldgräbers, der einen langen Tunnel gräbt und du siehst eigentlich so im Querschnitt des Bildes, Mensch, der muss noch dreimal hacken, dann hat er es. Und ich hatte immer das Gefühl von vielleicht noch dreimal hacken, aber du weißt eben nicht, ob du noch dreimal hacken musst, 300 Mal oder ob ob es gar nicht kommt. Und das ist auch das Schöne am Leben, dass
also
du
nicht
weißt.
Also man muss es abwägen, aber da musst du doch im Endeffekt irgendwann auch nochmal eine Entscheidung treffen. Gehe ich zurück in meinen alten Job als IT-Kaufmann? Mhm. Steige ich beim Papa in der Pizzeria ein oder versuche ich doch wieder eine Band zu gründen?
Ja, das war für mich nie eine Option, wegzugehen, zurückzugehen. Also ich hatte das Glück, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, woran auch viele Menschen scheitern, ist, dass man kann nicht immer brennen. Man kann nicht immer so dieser Spruch von, du musst immer die Flamme sein und sonst kannst du in den anderen nichts auslösen. Das ist Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn. Du musst aber, glaube ich, also was wie es bei mir war, du musst deinem Umfeld sagen, den Menschen, die dich lieben, Familie, Freunde, was, wo du hin möchtest, was dir wichtig ist, damit sie, wenn du nicht mehr brennst oder wenn du mal ein Low hast und sagst, ich kann nicht mehr, dass die sagen, okay, dann lass mal einen Tag jetzt stehen, aber du willst doch dahin und wir sind, weißt du.
Also
und,
die erinnern dich dann an
die müssen
an
dich daran erinnern. Die müssen dich daran erinnern, wo du hin willst. Ja, das ist
also
wichtig.
Das heißt, hinter dir liegen auch so Monate oder Tage von Erschöpfung.
Ja. Ja,
das kann nicht mehr, ich meine, du hattest dann ja auch schon eine Familie.
Ja, ich weiß, das war ja auch das Wichtigste war, ich wollte ja ein guter Papa sein und ein guter Ehemann und ein guter Sohn bleiben für meine Eltern und ein super Bruder für meine Geschwister. Ich wollte aber auch wieder Musik machen für viele Menschen und dass es dann jetzt so geendet ist, ist traumhaft schön, aber da waren auch viele Jahre dazwischen, wo ich das, ich sag mal, diese Seite von des unerfüllten Wunsches oft zu Hause gar nicht wiedergespiegelt haben, ne? Also wo du es halt in dich reingefressen hast und halt so eine gute Miene zum nicht erfüllten Traum gespielt hast.
Und die Musik, die du jetzt ausleben kannst in der Show im ZDF, die ja die Giovanni Zarella Show dann auch ist, ist ja auch nicht immer unbedingt deine oder deckt sich das? Ist das wichtig, dass du da nicht fremd bist auf der Bühne? Ist Musik gleich Musik? Geht es dir nur darum, Musik zu machen oder muss es auch deine sein?
Es muss Spaß machen, was man macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das Glück bei mir in der Show. Ich habe viele Gäste vom Schlager über Pop, internationale Gäste und ich habe dann immer meine 7, 8 Slots, 10 Slots, wo ich was mit den Gästen singe.
Wahnsinn, und danach musst du sofort wieder reden und trotzdem atmen.
Ja.
Wie geht
das? Das geht
schon. Die
anderen
röcheln noch und du kannst immer sofort wieder reden.
Ich durfte das 15 Jahre lang nicht machen, deswegen, ich habe viel Luft gespart. Aber nein, es ist tatsächlich, jede Performance ist schön. Ich mag die alle, also weil du singst dann mit Roland einen großen Hit von Roland oder mit Andrea Berg war es, mit Max Giesinger, mit Alvaro Soler, mit Michael Bublé, was wir gesagt haben, Michael Bolton. Du hast halt so viele tolle Momente dabei, wo du sagst, Mensch, ich singe jetzt mit ihm seinen großen Hit. Und auch wenn das ein Lied wäre, das jetzt vielleicht nicht auf meinem Album wäre, ist es schön so, ein Teil seiner Geschichte mit ihm jetzt hier zu zelebrieren.
Aber weil du dich verbinden kannst. Also
ja,
du hast dann ein großes Herz oder du hast eine Zuneigung oder ist das die Lebensgeschichte, an die du andockst? Ist das der Text des Songs? Du musst ja irgendwo andocken, weil das wirkt immer sehr authentisch.
Ja, das ist auch das Allerwichtigste, dass man das, was man da draußen macht, dass man es gerne macht und und dass man es ehrlich meint, weil die Menschen mittlerweile so viel Medieneinfluss bekommen von allen Seiten, dass sie erkennen, ob du etwas spielst oder nicht. Auch seit wir die ganzen Reality-Formate haben, links und rechts, erkennt ein Mensch, ob was echt ist oder nicht. Und womit ich mich immer verbinde, ist, dass es von mir ein Kollege ist, eine Kollegin, die auch irgendwann mal mit demselben Traum wie ich losgezogen ist, um auf so Bühnen zu stehen. Und wie dankbar man eigentlich sein muss, dass man am Samstagabend um die Zeit mit so vielen Zuschauern da stehen kann und das teilen darf.
Dann und viele klopfen an und nur wenige kommen ja rein. Das muss man ja auch nochmal. Ihr trefft ja eine Auswahl.
Ja,
wer
klar,
ist dann gerade da? Und draußen bricht vielleicht gerade die Welt zusammen. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben den Nahen Osten. Wir haben ja alle sehr viel Themen.
Ja, aber darum geht's.
Die du aber einlädst, sind ja auch nicht ohne Brüche. Die haben ja auch Lebenswunden. Die haben auch einen Rucksack, den sie tragen. Die waren dann vielleicht krank oder die weinen, weil sie lange weg waren. Oder die haben gerade eine Scheidung. Oder die Ex-Frau ist im Backstage-Bereich, aber er weiß noch gar nicht, dass er getrennt ist. Also
das ist wie das mit der Pizzeria.
Ja, das aber das lässt du zu. Das lässt du ja zu.
Und ich habe eine Gänsehaut gerade am ganzen Körper, weil das genau das ist, was mich bewegt. Also ich hatte das, Andrea Berg war da vergangenes Jahr im November und hat dann gesungen bei mir und ist danach in Tränen ausgebrochen auf der Bühne. Und dann dachte ich mir, wer weiß, was sie gerade, natürlich hat es sie berührt, dass das Publikum so mitgeht, aber es ist nicht das erste Mal in ihrem Leben, aber wer weiß, was bei ihr gerade jetzt in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren Familie, Freunde.
Aber du hast keine Angst vor den Emotionen, Giovanni.
Nein, man muss sie zulassen. Genau. Man muss es machen, man darf sich nicht dafür schämen. Also es ist nie zu kitschig. Es ist nie zu kitschig, ehrlich zu sagen, was man denkt. Wie der Italo-Pop der 80er. Mhm. Man darf gerne sagen, was man denkt in der Sekunde. Man muss es sogar sagen. Also,
und das ist, glaube ich, euer Erfolg. Also dass du das aufnehmen und zulassen kannst, weil du all den Italo-Pop der 80er, 90er und 2000er in dir fühlst. Und es ist so ein bisschen wie bei uns auch beim Sonntagstalk, dass man keine Angst hat, unterschiedliche Themen eben auch anzusprechen. Ja. Wenn du diese Mauer aufbaust, glaube ich, kannst du auch Menschen nicht berühren. Und das machst du ja auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Das Allerschwerste ist es, hart zu arbeiten, wenn man keinen Applaus bekommt, sagt mein Gast Giovanni Zarrella im Sonntagstalk hier von SR1 und HR3. Und wir haben es eben schon gehört von dir, aufgeben gibt's nicht. Vielleicht, weil du Eltern hattest und hast, die sich auch durchbeißen mussten. Mhm. Weil du das kennst, dass man nicht auf die Uhr guckt, wenn man arbeitet, weil im elterlichen Restaurant dann um 11 auch noch mal was bestellt wird und man sagt, eigentlich will ich auch ins Bett.
Ja.
Fleiß und Beharrlichkeit, ist das etwas, was du auch deinen Kindern vorlebst?
Ja, es ist, wie du sagst, das Elternhaus ist ein Geschenk. Man weiß nicht, wo man da landet irgendwann mal. Und bei mir war es schon so, du hast ein super Beispiel gebracht. Meine Eltern, mein Papa saß im Restaurant bis 1:30, 2 morgens, weil das Stammgäste waren, die regelmäßig kamen. Er wollte die nicht rausschmeißen, obwohl die wahrscheinlich verstanden hätten, wenn er gesagt hätte, hört mal zu, ich muss morgen um 8 auf dem Großmarkt stehen. Aber er wollte nicht, weil er gesagt hat, die sind auch ein Teil unseres Traums, die unterstützen das mit. Weißt du? Und wir sind auch abhängig von glücklichen Gästen. Und so ist es genauso mit Fleiß, und das hat auch mit Fleiß und Beharrlichkeit zu tun und mit Durchhaltevermögen, zu sagen, es ist nicht immer jeden Tag schön, man muss aber weitermachen, wenn man einen Wunsch, ein Ziel, einen Traum hat, etwas erreichen möchte.
Und wo ist das übertragen auf deinen Alltag dann? Dann hast du zum Beispiel eine große Samstagabendshow gehabt, musst am Sonntag dann vielleicht am Fußballfeld deines Sohnes stehen und bist dann auch da. Oder wo würdest du sagen, was ist das dann bei dir? Oder hast am nächsten Tag nochmal eine Moderation und stehst da auch, obwohl deine Augen klein sind und du bist müde? Und
es ist tatsächlich den Spagat, den perfekten Spagat zu schaffen zwischen Familie und Arbeit. Und alle in meinem Umfeld wissen, dass die Familie immer gewinnt. Also Familie ist immer das, was zuerst gewählt wird. Und es ist dieses, schon um 23.15 Uhr ist die Sendung zu Ende in Friedrichshafen. Und du könntest jetzt ausschlafen und am nächsten Morgen frühstücken und gemütlich um 10 Uhr ins Auto setzen. Aber die Kinder sind zu Hause, weil sie selbst Fußball gespielt haben und Cheerleading. Und du fährst dann mit einem Fahrer dann doch um 11:30 los und bis um 3 Uhr morgens in Köln, damit du mit der Familie frühstückst und den Sonntag mit ihnen verbringst. Und das ist so, was ich aber auch brauche für mein Glück, weil ich will in allererster Linie, möchte ich ein guter Papa sein und ein guter Mann. Und dann danach kommt, dass ich auch natürlich gerne ein guter Moderator
und
ein guter Host bin.
Und wie bringen wir das unseren Kindern dann eben auch bei? Weil wir haben ja diese Anfänge bei unseren Eltern erlebt, dieses auch am Wochenende arbeiten.
Vorleben.
Und auch leben, das ist, dass man nicht weiß, reicht das Geld noch bis zum Monatsende. Und heute haben ja viele noch nicht mal Bock, ihr Zimmer aufzuräumen. Ja. Und
Vorleben ist alles. Ich sag dir ein Beispiel. Ich halte meiner Frau die Tür am Auto auf, seit ich, also ich glaube, sie hat noch nie einen Türgriff eines Autos berührt, wenn ich in der Nähe war. Und letztens ist meine Frau zum Auto gelaufen mit meinem Sohn, sie sind vorgelaufen, ich kam hinterher und mein Sohn hält meiner Frau die Tür auf. Das hat mich so berührt, das ist eine Kleinigkeit, aber zu sehen, Vorleben ist viel wichtiger als erzählen. Mach es so. Was die Kinder sehen, das ist, was du auch gesagt hast mit meinem Elternhaus, das zu erleben, dass Mama und Papa so zusammenhalten, dass die sich so viel Liebe geben. Weil sonst, du assoziierst ja damit, wenn man erfolgreich sein will mit einer Pizzeria oder mit einem Geschäft, dann darf man auch scheiße zueinander sein. Nein, eben nicht. Also man kann liebevoll, gut, es ist Teamwork, es ist nicht dieses, so wie du es vorgelebt bekommst. Hätte ich jetzt vorgelebt bekommen, okay, Mama und Papa streiten nicht extrem viel, aber das müssen sie wohl, weil sie sonst nicht erfolgreich sein können, übernimmst du das und sagst, ja gut, wir müssen uns auch mal, nein, muss gar nicht. Also es geht beides. Man kann ein harmonisches Zuhause haben und trotzdem können beide erfolgreich sein in dem, was sie tun.
Und deine Kinder sind jetzt auch schon groß genug, die wissen ja, was du machst beruflich, die kriegen das ja auch mit. Es ist ja nicht wie so ein anonymer Bürojob jetzt hier in den Türmen von Frankfurt, wo du dann gar nicht weißt, was macht Papa da eigentlich in seinem Eckbüro? Ja, in dem großen Turm. Also das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, dass die Arbeit deiner Eltern oder auch deine für eure Kinder dann auch
transparent ist. Ich habe das alles mitbekommen, ja.
Okay. Und geht einer in deine Fußstapfen?
Eher meine Tochter. Mein Sohn, der will ja Fußball spielen und das macht er auch unglaublich gut. Und meine Tochter, die singt sehr schön, die nimmt Schauspielunterricht schon seit einer Weile, weil sie das auch total cool findet. Also,
ich höre, dass da schon ein bisschen Trapsen. Es wird wahrscheinlich dann doch die Tochter sein. Na toll. Aber wir sprechen eben auch darüber, wie das ist, wenn der Erfolg mal da war, dann ist er wieder weg und dann hat man ihn. Was hast du gelernt über Erfolg?
Dass man nicht alles daran messen darf und jeder misst Erfolg anders. Also für mich ist Erfolg in allererster Linie, wenn meine Kinder glücklich sind, das ist für mich ein großer Erfolg.
Aber in der Außenwahrnehmung reagiert man doch heute anders auf dich als damals, als du, ich sag jetzt mal, bei der VOG-WM vielleicht auch Platz 2 gemacht hast. Nee, du bist ein Typ immer für Platz 1.
Nein, ich habe auch ein paar Mal Platz 2 gemacht.
Ja, schlimm, aber das war ein Ausrutscher. Man reagiert doch heute auch auf dich, weil man mit dir jetzt Erfolg assoziiert.
Was ich am liebsten möchte, was die Leute mit mir assoziieren, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ist, dass man nie aufgeben darf, dass ein Comeback immer möglich ist oder dass man etwas auch nach einer langen Durststrecke, nach langem Warten erreichen kann. Das wäre mir viel lieber, als dass man Erfolg mit mir assoziiert. Also das ist viel, viel wichtiger. Und das ist auch, was mich auszeichnet und auch meine Eltern ausgezeichnet hat und was ich letztendlich übernommen habe von ihnen. Und was ich schön finde, ist, dass es eine zweite Chance gibt, wenn du weiter daran glaubst, wenn du fleißig bleibst. Und ich meine, ich saß 2002 bei dir in der Sendung mit Brosis. Und jetzt 23 Jahre danach sitze ich hier als Solokünstler und wir quatschen wieder. Und das hätte ich nie im Leben gedacht vor 23 Jahren.
Ich stelle immer noch die Fragen.
Und du stellst immer noch genauso gute Fragen wie vor 23 Jahren. Aber das finde ich unglaublich schön.
Dass du hast 2020, das ist ja irgendwie auch so absurd, hast du dann so Durchstarter- und Newcomer-Preise bekommen?
Ja, das fand ich auch verrückt.
Obwohl du ja eben schon vorher die andere Karriere hattest. Also, wir feiern heute aber auch dein neues Album. Ja. Es sind nur italienische Songs. Ja. Sorry, aber so ist das einfach. Ja. Das Herz, man weiß da, wo es schlägt. Es ist vielleicht auch ein bisschen für die Mama und für den Papa. Es ist dein viertes Album. Es heißt Universo. Und ich würde sagen, wir spielen den Song.
Bitte.
Und ich bedanke mich, dass du heute unser Gast warst.
Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke.
Und ich wünsche dir für deine Karriere, für deine Ehe, für die Kinder wirklich nur von ganzem Herzen das Beste. Und grüß Mama und Papa, bitte.
Ach, du bist ein Schatz. Ich wünsche auch das Beste. Danke.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Wenn ihr mal hinter die Kulissen der Musikindustrie schauen wollt, dann klickt euch doch in die ARD-Audiothek einfach mal rein. Wo genau? Bei Fanta 4. Forever Baby heißt der Podcast, der die 35-jährige Bandgeschichte der vier schwäbischen Rapper unter die Lupe nimmt. Wo? In der ARD-Audiothek.